Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Schokoladentorte mit Pommes, das ist eine Kombination, die sich nicht wirklich aufdrängt, aber schön anzusehen, wenn unsere beiden Gäste sie in Szene setzen. Die Gestaltung von Essen sei die älteste Form der Kunst, meinen Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter, beides gelernte Architekten, die aber zum Food-Design gewechselt haben, zum Gestalten mit und von Essen, zum Nachdenken über unsere kulturellen Gepflogenheiten, die sich damit verbinden. Die beiden bilden zusammen das Künstlerduo Honey and Bunny und waren uns aus Wien zugeschaltet vor 2,5 Jahren. Wir wiederholen dieses Gespräch heute. Und ich erinnere noch, dass ich mir vor diesem Gespräch extra noch eine Tüte Gummibärchen gekauft habe, um nachzuzählen, ob, wie die beiden es behaupten, da tatsächlich am meisten rote drin sind. Stimmte.
Naja, in der Gummibärchentüte oder im Sackerl, wie wir sagen in Wien, haben die Roten immer die Mehrheit. Ganz egal wo, sogar in Bayern. Und das liegt daran, dass die Konsumentinnen von Gummibärchen an die Firma Haribo zum Beispiel Briefe schreiben, in denen sie sagen, die Roten seien die besten. Lustigerweise gewinnen bei Blindtests aber dann oft die Weißen. Das scheint irgendwie einen farbpsychologischen Hintergrund zu haben, nämlich, dass wir aus kulturellen Gründen am liebsten zu Rot greifen, weil uns das an süße Früchte oder reife Gemüse und so weiter erinnert. Das ist aber kein Instinkt, sondern das ist einfach kulturell erlernt. In Japan zum Beispiel glauben die Leute, dass Weiß die instinktiv beste Farbe wäre oder die schmackhafteste Farbe.
Naja, die Japaner, da geht es eigentlich nicht unbedingt um Gummibären, sondern welche Farben die grundsätzlich lieber mögen. Und es ist zum Beispiel auffallend, dass das Brot, das Weißbrot zum Beispiel, ist in Japan so extra weiß. Also so richtig hell. Oder auch Käse ist sehr hell. Das sind natürlich keine traditionellen Produkte dort, aber die essen, also die haben das Gefühl, dass etwas besser schmeckt, jetzt unterbewusst, wenn es eben möglichst weiß ist. Für uns wirkt das dann fast ein bisschen unappetitlich oder geschmacklos, weil wir ja den Käse eigentlich appetitlicher finden, wenn er eben kräftiger gelb ist oder das Brot, wenn es eben knusprig gebacken ist. Und da sieht man eben, dass auch diese Vorlieben bei den Farben beim Essen, dass das einfach kulturell erlernt ist auch.
Essen, seine kulturelle Bedeutung, seine Gestaltung oder auch seine Verunstaltung sind das Leib- und Magenthema von Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter. Eigentlich sind beide Architekten. Und als Verbindung von Essen und Architektur fällt einem vielleicht noch die Hochzeitstorte ein, eine mitunter waghalsige Konstruktion mit mehreren Etagen. Aber wie genau sind die beiden eigentlich bei ihrem Thema gelandet?
Ja, das war eigentlich mehr oder weniger ein bisschen Zufall auch. Wir haben ja auf der Kunsthochschule studiert und da gab es allgemein einen sehr offenen Architektur- und Designbegriff. Also da waren die Grenzen zwischen Architektur, Kunst und Design, das war alles eher offen.
Sie haben bei Hans Hollein studiert, eine sehr exklusive Adresse und eine sehr kreative Adresse.
Ja, also der hat uns sicher auch irgendwie inspiriert, einfach alle Themen des Alltags zu hinterfragen. Also da ging es dann auch mal um natürlich um Türschnallen und solche Sachen, aber auch um Geschirr, um Müll, um alles einfach, was den Alltag auch betrifft. Und das war sicher auch eine Inspiration, mit dem Essen anzufangen. Und der zweite Hauptteil war einfach unser Aufenthalt in Japan. Wir haben gleich nach dem Studium ein Jahr in Japan gelebt und gearbeitet und das war einfach wahnsinnig inspirierend, was das Essen betrifft.
Dann bleiben wir nochmal bei Ihrem Architekturstudium. Also nun wollen doch viele Leute ja Star-Architekt werden, die tollsten Häuser bauen und nun haben Sie in Ihrer Architektur Ananas und Chips gruppiert zu schönen Bildern und denken über die kulturelle Bedeutung des Essens nach. Haben sich da nicht die Mitstudenten manchmal an die Stirn getippt?
Die Meisterklasse Hans Hollein war nie eine Meisterklasse, in der ausschließlich Architektur gemacht wurde. Ganz im Gegenteil. Also er hat uns sehr umfassend gebildet und wir sind extrem geprägt von ihm. Er war ein ausgezeichneter Professor. Aber es kam dann ein Moment, also wir haben in Wien sehr stark gelernt, dass Architektur etwas sehr Soziales ist, kulturelles und soziales Phänomen, das sich hauptsächlich am Benutzer orientiert. Und dann kamen wir nach England, haben in England noch ein Jahr ein Studium angehängt und das war so diese Zeit, dass man mit dem Computer angefangen hat zu spielen. Und dort ist uns dann ganz stark der Zugang zu den Benutzerinnen, zu den Leuten, zu den Menschen abgegangen. Das war nur noch abgehoben und da haben wir dann auch begonnen, dieses Star-Architektentum ganz stark ins Frage zu stellen. Wir kommen ja noch aus einer Generation, in der das Lebensziel eines Architekturstudenten war, unbedingt die Champions League der Architektur zu gewinnen, also der berühmteste Architekt der Welt zu werden. Das hat sich schon während des Studiums als absurde Idee herausgestellt.
Und Essen ist so schön konkret.
Na, Essen hat noch etwas anderes. Essen ist wirklich verbunden mit allen Menschen dieser Welt. Ja, es ist das Alltäglichste, was es gibt. Mhm. Also wenn ich jetzt in einen Supermarkt reingehe, dann kann ich, ganz egal wo ich bin, sehr schnell erkennen, wie eine Kultur tickt. Und das ist wahnsinnig interessant.
Auch sehr emotional ist einfach. Also das Schöne ist ja dran, dass man mit dem Essen einerseits alle Menschen erreicht, weil alle Menschen müssen essen. Und gleichzeitig ist aber auch niemand oder ganz wenige Menschen sind dem gegenüber gleichgültig eingestellt. Also wenn man etwas mit Essen macht, ist es sofort so, dass man Leute hat, die das irgendwie emotional berührt. Und das ist das auch, warum es sich als Medium für Kunst einfach so wahnsinnig gut eignet, weil alle sofort irgendwie involviert sind.
Sie beide hat, das haben Sie angedeutet, hat vor allen Dingen einen Aufenthalt in Japan sehr geprägt. Was hat Sie denn in Japan besonders beeindruckt? Essen und genießen Japaner gänzlich anders?
Die Süßigkeiten zum Beispiel. Es gibt eine unglaubliche Menge an diesen traditionellen Teesüßigkeiten, die wahnsinnig aufwendig und auch sehr schön, sehr farbintensiv, formintensiv gestaltet sind, die aber geschmacklich relativ uninteressant sind. Also da kann man schon so eine Box kaufen mit ganz unterschiedlichen kleinen Stückchen, die wahnsinnig Lust drauf machen, da reinzubeißen. Und wenn man dann reinbeißt, schmecken die alle gleich.
In Japan ist das Auge sehr, sehr stark mit?
Na, ich denke, der Unterschied ist einfach, dass wenn man in einer sehr, sehr fremden Kultur ist, merkt man, wie absurd die eigene ist. Also wir nehmen ja unsere eigene Kultur als Gott gegeben wahr. Und wir gehen ja auch davon aus, dass die ganze Welt so funktioniert wie unsere. Wenn man aber über einen längeren Zeitraum die eigene Kultur nicht zur Verfügung hat und sich jeden Tag die Frage stellt, was machen die da eigentlich? Also es ist ja alles, was die Japaner machen, für uns extrem komisch. Dann kommt man nach einer gewissen Weile hoffentlich dahinter, dass ja die eigene Kultur genauso absurd ist.
Machen wir es konkret. Was ist Ihnen denn in Japan extrem komisch, seltsam, anders, faszinierend vorgekommen?
Wir haben zum Beispiel ein Gastgeschenk mitgebracht in das Büro, wo wir waren. Das war eine Sachertorte natürlich, weil wenn man aus Wien kommt, bringt man Sachertorte mit. Und dann haben wir die dem Kollegen überreicht und so schnell konnten wir gar nicht schauen, war diese Sachertorte plötzlich in Scheiben geschnitten und dann wurde sie in Würfel zerteilt. Und wir also, oh, um Gottes Willen, wie kann man eine Sachertorte so vergewaltigen, dass man die in Scheiben schneidet? Also das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich komplett falsch, das muss ja in Tortenstücke geschnitten werden. Mhm. Und nachher fragt man sich eigentlich, ja, aber warum eigentlich? Es ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich was dabei, wenn das jetzt Scheiben sind. Also Es ist schon so, also man merkt eigentlich, dass man sich ganz stark an Regeln hält beim Essen. Und diese Regeln sind eigentlich sehr eng. Das ist auch das, was wir mit den Fotos in unserem Buch irgendwie zeigen wollten. Eine Schokoladentorte mit Pommes ist sofort ekelig, das ist eigentlich Food Waste. Andererseits könnte man sagen, es sind beides gute Grundprodukte, warum kann man jetzt nicht eine Sachertorte mit Ketchup oder mit Pommes essen? Es entspricht einfach nicht unseren Gewohnheiten, unseren Regeln. Es ist aber nicht grundsätzlich eigentlich ekelhaft, grauslich oder unbekömmlich. Also das ist eigentlich das Interessante, dass das so eng ist. Und es ist so leicht beim Essen zu irritieren.
Es ist schon gelinde gesagt eine merkwürdige Zusammenstellung, die Sie da beschreiben. Was haben denn Ihre japanischen Kollegen oder Freunde zu einem ordentlich feschen Wiener Schnitzel gesagt?
Ja, das war super. Wir haben einmal im Büro haben wir für 70 Leute Wiener Schnitzel machen müssen. Ich habe das Büro 4 Stunden lang fertig gemacht, weil ich im Büro Schnitzel geklopft habe. Das Lustige war, wir haben das mit Kartoffelsalat serviert und die Japaner kamen dann direkt zur Pfanne und haben die Schnitzel mit den Stäbchen rausgenommen und haben sich oben den Kartoffelsalat drauf geschmiert und haben dann gesagt, very nice sauce. Und das haben sie dann quasi von den Stäbchen abgebissen. Das fand ich als Ritual ziemlich cool.
In Japan haben Sie jedenfalls zu Ihrem Thema gefunden, als Designer, als Künstler auch, und haben seitdem den Namen Honey and Bunny.
Wenn man Stummerer und Hablesreiter heißt und in Japan unterwegs ist, ist das sehr schwierig, weil das können die Japaner sich weder merken noch aussprechen. Und dann kam es irgendwie zu diesem Spitznamen. Das war eigentlich ein Bürospitzname. Der ist uns dann irgendwie geblieben, muss ich sagen.
Der ist Ihnen zugeflogen. Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter. Womöglich denken die beiden bei Oceans auch an Fisch, zumindest optisch, setzen sie dem Getier sehr zu. In einem Fotoband haben sie ein Fischstäbchen in einen ganzen Fisch optisch sozusagen hineinoperiert, drin versenkt, denn das kann ihm ja blühen, dem Fisch ein paniertes Stäbchen zu werden. Ist das ein klarer Fall für Eat Design?
Das Fischstäbchen hat uns eigentlich zuerst Food Design technisch beschäftigt, weil es ist ja eigentlich ein sehr industrialisiertes Produkt. Man sieht den Fisch nicht, man schmeckt ihn kaum, man riecht ihn vielleicht ein bisschen, aber es ist eben ein sehr industrielles Produkt und deswegen denke ich erfolgreich, weil es eben für Nicht-Fischesser auch sehr brauchbar ist, für Kinder zum Beispiel.
Beim Fischstäbchen ist das ja offensichtlich, dass der Mensch hobelt und in die Pfanne tut und bearbeitet und so lange bearbeitet, bis das Vieh eigentlich gar nicht mehr da ist. Sie sagen aber, Food Design geht eigentlich in fast jeden Bereich. Eigentlich essen wir fast nur Industrieprodukte und Industriedesign. Ich dachte, ich kaufe Brot, Milch und Butter. Widerspricht sich das?
Wir sagen ja, es gibt fast kein natürliches Essen, weil auch wenn man sozusagen Tiere züchtet zum Beispiel, die besonders viel Milch geben oder die besonders gut sich als Fleischtiere eignen oder wenn man spezifische Gemüse- oder Getreidesorten anpflanzt, dann gestaltet man ja auch schon die Natur um zu einem bestimmten Zweck und mit bestimmten Zielen. Also das machen Menschen eigentlich schon sehr, sehr lange. Mhm. Wenn man ganz extrem sagt, eigentlich schon seitdem wir Ackerbau und Viehzucht betreiben, versuchen wir die Natur eben so zu gestalten, dass sie für unsere Nahrungsproduktion gut geeignet ist. Aber es stimmt natürlich, die industrielle Revolution hat das noch einmal auf einen anderen Level gebracht. Wir sehen, dass es einige Industrieprodukte gibt beim Essen, die schon sehr alt sind. Also der Suppenwürfel zum Beispiel, industrielle Produktion von Zucker, die ja auch zum Beispiel dazu geführt hat, dass sich in Österreich diese Mehlspeisküche überhaupt entwickeln konnte, weil der Zucker dadurch plötzlich so viel billiger geworden ist.
Das ist doch mal eine gute Entwicklung von Industriedesign.
Ja, es ist ja nicht alles negativ.
Herr Hablesreiter, Sie gehen da ja ganz weit zurück in die Geschichte der Kultur, des Essens, der Ernährung, des Geschmacks. Und wenn man das mal von Grund auf denkt, gibt es ja tatsächlich wenig Unverarbeitetes. Also niemand beißt direkt ins Getreidekorn oder in die Kuh und die Petersilie, die wir kaufen, die ist auch kultiviert. Wann hat das eigentlich angefangen, das Essen zu designen, zu verändern?
Wir gehen ja davon aus, also Desjane und ich, dass die Gestaltung von Essen die älteste Form der Kunst und der Gestaltung überhaupt ist. Man muss ja den Mann, der die Höhle bemalt oder die Frau, Entschuldigung, zuerst einmal füttern, damit sie oder er überhaupt die Zeit haben, um die Höhle zu bemalen oder eine Behausung zu bauen. Also man muss sich schon überlegen, wie man sich an einer Stelle, an der man sich für längere Zeit aufhalten will, also wenn man sesshaft werden will, wie man sich dort ernährt. Ja. Und um das sicherzustellen, muss man eine gewisse Form von Gestaltung betreiben. Ja, das war vielleicht die neolithische Revolution, also der Beginn des Ackerbaus. Möglicherweise war das der Beginn aller Gestaltungsfragen, vielleicht was auch die Entdeckung des Feuers, ich kann es nicht sagen, aber interessant ist auf jeden Fall, dass wir außer im Wald, wenn wir ein paar Beeren finden und dann direkt in den Mund stecken, so gut wie nichts verspeisen, was nicht der Mensch irgendwann einmal in der Geschichte verändert hat.
Also der erste Food Designer, das wäre dann der Mann, der das Mammut ins Feuer wirft und röstet.
Wenn man
sozusagen.
So will,
ja. Manches wurzelt eben in ganz archaischer Ferne. Also war der Löffel lange Zeit ein richtiger Wertgegenstand, fast ein Statussymbol. Die Kulturgeschichte der Esswerkzeuge, die uns beigebracht haben, ein bisschen manierlicher uns bei Tisch zu bewegen. Erzählen Sie uns davon, von diesem Löffel als Statussymbol? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, interessant ist ja überhaupt bei dem Essen mit Messer und Gabel. Erstmal muss man sich bewusst machen, eben, dass eigentlich nur eine sehr oder relativ kleine Gruppe der Menschheit insgesamt mit Messer und Gabel isst. Die größere Gruppe isst mit den Fingern oder eben mit Stäbchen. Und das sind ja eigentlich, also für Asiaten zum Beispiel, eher martialische Werkzeuge. Die finden das sehr, sehr unhöflich oder komisch, dass wir mit einem Messer, also einem scharfen Gegenstand, bei Tisch essen.
Messer ist ja auch eine Waffe. Und,
also. Ja, eben, Messer ist auch eine Waffe. Das war auch historisch gesehen, eben war das nur ganz bestimmten Leuten bei Tisch erlaubt, überhaupt mit dem Messer zu hantieren. Ganz ursprünglich eben nur dem Herrscher oder dem Fürst. Das war vielleicht auch eine Sicherheitsfrage, auf jeden Fall eine symbolische Frage, dass eben die Waffe nur der Chef haben durfte.
Nur der Mann.
Der Chef war halt damals immer ein Mann. Und das Interessante auch bei diesen Werkzeugen ist eben, dass sie eigentlich das Essen erschweren. Ihre Funktion liegt eben darin, das wilde Essen zu unterbinden, eben dieses Reinstopfen oder dieses Tierische, wie man sagen könnte, möglichst schnell zu seinen Kalorien zu kommen, eben zu verlangsamen und in fix vorgegebene Gesten und Abläufe zu übersetzen.
Aber ein Löffel ist doch für Suppe einfach sehr praktisch.
Ja, der Löffel ist da eben eine Ausnahme, weil der Löffel ist eigentlich das einzige Gerät bei Tisch, das wir benutzen, also das einzige Esswerkzeug, das wirklich funktional ist, in dem Sinn, dass man mit einem Löffel einfacher essen kann als ohne, zumindest gewisse Speisen. Und deswegen ist der Löffel ja auch so dieses typische, sage ich einmal, harmlose Tischgerät. Eben, es hat so was Kindliches, hat ein bisschen sowas von Füttern oder eben auch bei alten Menschen, die man halt dann mit dem Löffel füttern muss, weil sie nicht mehr anders essen können.
Naja, der Punkt ist natürlich, ich weiß nicht, ob es den Spruch in Deutschland gibt, aber in Österreich sagt man ja zu sterben auch den Löffel abgeben. Und dieser Spruch hat tatsächlich eine historische Bewandtnis, denn ein Löffel aus Metall war ein Erbstück, also war extrem wertvoll. Alle Gegenstände aus Metall waren vor gar nicht so langer Zeit extrem wertvoll. Also jeder hatte seinen Löffel immer dabei. Das war so der wertvollste oder ein sehr wertvoller Besitz. Und wenn man gestorben ist, hat man den dann weitergegeben an die nächste Generation. Da gab es dann jemanden, der dann diesen Löffel geerbt hat.
Vielleicht können wir an dieser Stelle mal klären, warum die Spaghetti für die nicht ganz so Erfahrenen unter uns Wicklern, die ja zusätzlich zur Gabel den Löffel dringend brauchen, warum die Spaghetti so lang und so dünn sind. Vielleicht geht das ganz kurz.
Das ist meine Lieblingsgeschichte. Naja, die Spaghetti ist ja nicht deswegen lang und dünn, damit uns die Italiener verarschen können und sagen, haha, schaut's den anderen zu, die können unser Ding nicht essen. De facto ist es so, dass die Spaghetti kommt nicht aus Italien, sie kommt aber auch nicht aus China. Die Nudeln sind super, weil sie extrem lang haltbar sind, extrem leicht sind, weil sie so stark dehydriert sind, und sie sind sehr einfach zuzubereiten und sehr nahrhaft. Das ist die optimale Nahrung für Krieger.
Und warum sind sie lang und dünn?
Wegen des Trocknens. Also diese arabischen Gruppen, die diese Nudelrezeptur angefangen haben zu trocknen, haben später Sizilien besiedelt. Und in Sizilien haben sie dann begonnen, also die Nudeltrocknung im großen Stil aufzuziehen. Und welche Form wäre denn besser als eine lange Schnur? Man kann sie aufhängen an einer Wäscheleine und in die warmen Küstenwinde hängen, und das ist das maximale Volumen, das möglichst schnell trocknet, und es kann auch nicht zerreißen, wenn der Wind reinfährt, weil sie so dünn sind. Und aus dieser, sagen wir mal, rein funktionalen Idee hat sich die Spaghetti entwickelt. In dem Fall stimmt Form follows Function total.
Wir wiederholen heute ein Gespräch mit dem Künstlerduo Honey and Bunny. Sie verstehen sich als Eat-Designer und sie lieben Kombinationen, die sehr schön aussehen, aber nicht unbedingt auf der Hand oder auf dem Teller liegen. Zum Beispiel schwimmen edle Pralinen fröhlich in Gemüsesuppe. Und im Fotoband, den Honey and Bunny gestaltet haben, sieht das umwerfend aus, die Kombi. Richtig lecker. Aber auch wenn das Auge bekanntlich mit ist für die Zunge, ist die Zusammenstellung wohl doch etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es geht ja auch ums Optische, um die unterhaltsame, mitunter auch sehr aufschlussreiche Kombi aus scheinbar Unmöglichem. Da kommt dann Ihr Designbegriff ins Spiel. Trotzdem, warum die Pralinen in die Suppe?
Ja, das ist eigentlich nur, um zu zeigen, wie eng dieses Korsett ist, das uns die Kultur vorgibt, dass wir eben ganz fixe Vorstellungen haben, was kann eine Suppeneinlage sein. Und das sind eigentlich nur 5, 6, 7 Sachen. Und Pralinen gehören eben nicht dazu. Also eigentlich gibt es viel mehr, was man nicht in die Suppe tun darf, als das, was man eigentlich reingeben darf.
Sie lernen ja, was Ihnen schmeckt und was Ihnen zu schmecken hat und was nicht. Ja, Sie sind ja eine gelernte Deutsche, wenn man so will. Ja. Sie drücken sich bei jedem Essen aus. Sie stellen ihre Persönlichkeit ganz klar in den Vordergrund. Ja, ganz egal wie, ob es die Geschmackskombinationen sind, ob sie vegan sind und damit ihren Vater ärgern wollen, ob sie religiöse Regeln befolgen, wie auch immer. Und das alles äußert sich letztlich auch in diesen angeblichen Geschmacksfragen. Ja, das kann jetzt der angeblich gute Geschmack sein, das kann aber auch der Geschmack der Deutschen sein. Wir zum Beispiel finden das total furchtbar, dass ihr Schnitzel mit Tunke isst. Also das ist für uns ein Sakrileg. Da finde ich ja Pralinen in der Suppe noch besser.
Und also ich gebe zu, Pralinen in Brühe wären trotzdem nicht so ganz mein Ding. Das sind dann aber, sagen wir mal, die Kombinationen, eher fürs Auge und zum Nachdenken als für den Mund und zum Nachkochen, oder?
Natürlich. Ist ja ein Designbuch und kein Kochbuch. Mhm. Obwohl man sagen muss, die Spitzengastronomie, die macht ja das. Also die versucht ja diese Regeln ständig ein bisschen herauszufordern und nach allen möglichen Seiten sozusagen ein bisschen zu pushen. Also wenn man da an Adria denkt zum Beispiel oder auch ja an die ganze Molekularküche und diese Dinge, mhm, da kriegt man ja dann auch wirklich so ungewöhnliche Kombinationen.
Die Sinne auf ungewöhnliche Weise zusammenbringen. Sie haben ja auch herausgefunden, dass die leckerste Bockwurst die ist, die am lautesten knackt. Ich hätte immer gedacht, das ist die, die am besten schmeckt. Ohr und Geschmack, ja, sind nicht unabhängig voneinander?
Das ist ja eigentlich dieses Missverständnis, das ist eigentlich sprachliches Missverständnis. Wir sagen immer, es schmeckt gut, aber in Wahrheit erleben wir ja das Essen mit allen fünf Sinnen. Und wenn wir jetzt sagen, es schmeckt gut, dann meinen wir automatisch auch, es riecht gut, es klingt gut, es fühlt sich gut an, es sieht gut aus. Also das spielt ja immer zusammen. Und deswegen, das Geräusch ist halt ein ganz wichtiger Geschmacksanteil bei gewissen Lebensmitteln. Also bei Crackern zum Beispiel oder bei Chips, bei Cornflakes und eben auch bei Würsten. Da spielt das Geräusch eine ganz wichtige Rolle. Und wenn das eben nicht stimmt, das Geräusch, dann schmeckt es auch nicht gut.
Ist das dann die Aufgabe für den Food Designer, dass das Ohr gerne mit isst?
Ich meine, man muss grundsätzlich sagen, den professionellen Food Designer gibt es ja gar nicht. Also es gibt eine Handvoll Leute, die sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzt. Und es ist sicher etwas, was jetzt aufkocht ein bisschen. Aber bei der Großindustrie arbeiten keine Food Designer. Ja, da arbeiten höchstens Naturwissenschaftler und Marketing-Expertinnen. Aber sozusagen diese großen geheimen Designlaboratorien bei Nestlé oder so, die gibt's gar nicht. Was es aber gibt, das ist zum Beispiel in Geyer im Erzgebirge in Sachsen einen Sounddesigner, der sich sehr stark mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Der heißt Friedrich Blutner, ist ein super Typ und der hat uns zum Beispiel erklärt, dass diese politische Botschaft, dass das lauteste Würstchen am erfolgreichsten ist, dass das aufs Essen wirklich zutrifft.
Food Designer ist ja auch ein relativ neuer Beruf. Wie viele von ihnen gibt es eigentlich?
Sagen wir so, in der Industrie gibt es keine Food Designer. Aber es gibt in der Designbranche entwickelt sich eine Food Design-Szene. Also es gibt Designer, die sich auf Essen spezialisieren, die aber nicht unbedingt für die Industrie arbeiten, sondern ebenso eher im kulturellen Bereich, also zum Beispiel mit Köchen gemeinsam oder mit Caterern oder eben für spezifische Designentwicklungen, auch in Restaurants. Und das sind aber eigentlich gelernte Designer. Diese Entwicklung kommt eigentlich eher aus Italien, Spanien, Niederlanden. Bei uns hat sich das noch nicht so durchgesetzt.
Hani und Bani sind unsere Gäste im Deutschlandfunk Kultur. Nun inszenieren sie sich ja auch in den Fotos mit und zum Teil sehr unterhaltsam und sehr lustig. Also gegessen wird mit jeder Miene, die ein Mensch machen kann, an jedem Ort, auch in der Badewanne. Also diese Fotos müssen auch unendlich viel Spaß machen. Wie entstehen die?
Oh, wie entstehen die Fotos? Ja, sicher, machen die Spaß. Das ist dann, weil so ein Buch ist ja auch viel Arbeit und da steckt ja viel Recherche dahinter und insgesamt dauert sowas ungefähr 3 bis 5 Jahre, der Text und so. Und die Fotos sind dann quasi das, wie soll ich sagen, das Sahnehäubchen, das, wo man dann wirklich mal rumspinnen darf und mal wirklich auch ein bisschen die verrückten Ideen rauslassen kann. Und ja, die kommen dann eher meistens zum Schluss.
Ja, wenn Sie Ihren Kindern Tischmanieren beibringen wollen, dann sind die Fotos wahrscheinlich nicht so förderlich. Ne? Dann sitzt man auf dem Tisch, dreht sich den Rücken zu, isst ohne Messer und Gabel. Also das ist dann wahrscheinlich schon so ein schauspielerischer Bereich in Ihrer Arbeit.
Ja, das ist eben alles, was man beim Essen normalerweise nicht darf. Und das ist einfach eben auch wiederum so wie bei der Gestaltung des Essens. Es gibt unglaublich viel, was man nicht darf. Und wir halten uns auch dran. Das finde ich eigentlich das Faszinierende. Jeder ist schon mal zu schnell Auto gefahren oder was, obwohl das eigentlich gesetzlich verboten ist und man auch dafür Strafe zahlen kann. Aber an die Tischmanieren hält man sich mehr oder weniger freiwillig. Also wir regen uns schon auf, wenn die Amerikaner zum Beispiel ihr Fleisch vorschneiden, das Messer zur Seite legen und nur mit der Gabel essen, finden wir das schon abartig, obwohl das wirklich eigentlich eine minimale Variation von unseren Tischsitten ist. Also
das Coole ist ja, dass wir haben da eine Unzahl von Demokratien, die sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen haben, insgesamt 500 Millionen Menschen noch. Und wir sind alles Demokraten und trotzdem bei den Tischmanieren essen wir alle wie die Königin von England. Also diese Benimmbücher sind ja fast alle von Adeligen geschrieben. Und das ist total cool, ja, wenn es dann um diese Sachen geht, um diese kulturellen Korsette, dann wird plötzlich dieses traditionelle Gelabere von höheren Kreisen oder dass wir uns voneinander absetzen, so wichtig. Ja. Und wir halten uns wirklich alle dran.
Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer haben sich ganz existenzielle Fragen gestellt. warum wir auf rote Gummibärchen abfahren zum Beispiel oder warum diese blöden Brötchen mit 5 Kerben sich einfach nicht vernünftig in 2 Teile teilen lassen. Einiges haben sie klären können, anderes bedarf noch weiterer Überlegung. Die beiden verstehen ihre Arbeit übrigens nicht nur künstlerisch, dekorativ oder witzig, sondern auch als eminent politisch. Auch davon haben sie uns zugeschaltet aus Wien hier im Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Sagen wir so, als wir begonnen haben, uns mit Foodesign auseinanderzusetzen, hatten wir keine Ahnung, welches politische Thema wir angreifen. Und im Laufe der Jahre, es sind ja mittlerweile doch 15 Jahre, kamen wir dahinter, dass Essen ja nicht nur das wichtigste Gut ist, das wir haben. Ja, es ist ja ein überlebenswichtiges Gut und das wichtigste kulturelle Gut, das wir haben, sondern dass es auch zum Beispiel der größte Umweltsünder oder Klimaschädiger ist, den die Welt so zu bieten hat. Ja, die Landwirtschaft, die exzessive Landwirtschaft, der Überkonsum von Lebensmitteln, Food Waste, das sind wirklich brennende Themen. Ja, und man kommt irgendwann daran natürlich nicht vorbei. Und wir haben dann begonnen, uns intensiv mit nachhaltigen Fragen auseinanderzusetzen, also sowohl soziale Nachhaltigkeit als auch ökologische Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt eigentlich der Kern unserer Arbeit, dass wir sagen, wir versuchen, Nachhaltigkeit zu thematisieren, aber wir versuchen auch herauszufinden, warum es uns so verdammt schwerfällt, nachhaltig zu leben.
Aber Sie sagen ja auch, Design ist die Schnittstelle zu einer Veränderung. Wie meinen Sie das? Wo könnte denn eine solche Veränderung greifen?
Wir sehen das ja so, dass Design Veränderung herbeiführen kann, wenn es jetzt sozusagen gut gemacht ist. Oder ist natürlich auch nicht so einfach. Aber was wir immer festgestellt haben, ist, dass Nachhaltigkeit auch beim Essen ein Problem hat, zum Beispiel mit den Tischregeln oder mit den kulturell eingelernten Dingen oder mit Peinlichkeit auch zum Beispiel. Also Food Waste entsteht zum Beispiel auch durch Höflichkeit, weil man etwas geschenkt bekommt oder wenn man etwas serviert bekommt, was einem nicht schmeckt oder weil man nicht etwas, was wer andere übergelassen hat, nachher noch aufessen kann und diese Dinge. Und da sind wir eigentlich zu dieser Idee gekommen, dass auch die kulturelle Frage etwas ist, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und das finde ich eigentlich eine Frage, die vom Design auch bearbeitet werden könnte oder sollte. Weil bei Design geht es ja auch darum, etwas so zu gestalten, dass die Leute, also Design hat ja mit dem Verhalten der Nutzer und Nutzerinnen zu tun. Und wenn man jetzt sozusagen das Verhalten der Benutzerinnen ändern kann, dann hat man mit Design wirklich etwas erreicht.
Ein Designer ist ja grundsätzlich ein Verbesserer. Und warum sollte er nicht ein Weltverbesserer sein?
Dann kommen wir mal vom Einzelnen, wie praktisch jeder Einzelne dann persönlich etwas verändern könnte. Und wenn Sie das jetzt auf die politische Ebene bringen, Herr Hablesreiter, wo wäre denn das Design da, eine Schnittstelle, um ja, Welternährung, solche Dinge wirklich zu verändern?
Ich glaube, was beim Design einfach eine ganz wichtige Frage ist, ist die Frage der Zielsetzung. Das ist auch das, wo wir vorher schon gesprochen haben, dass es eigentlich komisch ist, dass wir die Gestaltung vom Essen, obwohl das eines unserer wichtigsten Gegenstände jeden Tag ist, dass wir die Berufsgruppen überlassen, die eigentlich nicht professionell für Gestaltung ausgebildet sind. Und dadurch wird halt auch die Zielsetzung oft sehr einseitig beantwortet.
Geben Sie doch mal ein Beispiel.
Es gibt eine ökonomische Zielsetzung natürlich. Es muss billig sein oder effizient sein. Es gibt eine kulturelle Zielsetzung. Es muss so sein, wie es die Menschen kulturell gewöhnt sind. Aber ich denke, es sollte beim Design auch noch andere Zielsetzungen geben. Also zum Beispiel eben die ökologische Zielsetzung. Und beim Essen zum Beispiel wird das immer mehr ein Thema, dass man auch nachfragt, aus welchem Material ist das Essen und wo kommt das Material her und von welchen Menschen und unter welchen Bedingungen wird dieses Material erzeugt. Diese Frage stellt sich natürlich nicht nur beim Essen, die stellt sich jetzt auch bei einem Stuhl oder bei einem Tisch oder bei welchen Gegenständen auch immer. Und letztlich führt es so weit, dass man sich dann fragen muss, braucht man zu dem, was man tun will, überhaupt einen Gegenstand oder kann man die Situation vielleicht auch so gestalten, dass man es eben ohne Gegenstand machen kann, also ohne neuen extra Gegenstand. Da bin ich zum Beispiel bei der Wegwerfkultur, also der Coffee to go zum Beispiel. Kann ich die Situation nicht so umgestalten, dass ich eben keinen extra Pappbecher mehr brauche? Da gibt es ja auch schon Initiativen jetzt. Und das trifft eben auf ganz viele Situationen zu. Es gibt einfach viele Gegenstände, die wir gewohnt sind, die man aber vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Alufolie zum Beispiel oder Duschgel. Es gibt so Produkte, die wir gewöhnt sind, die man auch einmal kulturell hinterfragen könnte.
Wie spiegelt sich denn das in Ihrem eigenen Leben? Wie nachhaltig leben Sie selbst? Haben Sie Alufolie und Duschgel?
Ich habe angefangen festzustellen, dass ich das eigentlich nicht brauche. Ich habe das natürlich bis vor einigen Jahren, also bis ich zu diesem Thema gekommen bin, selber auch alles im Haushalt gehabt und auch alles verwendet. Ich bin draufgekommen, dass ich es nicht brauche und dass es mir auch gar nicht abgeht, weil es geht einfach nur darum, dass man einen Teller auf den anderen stellt und hat eine perfekte Aufbewahrungssituation. Ich bin bei ganz vielen Dingen draufgekommen, dass der Alltag unter Umständen sogar leichter ist, wenn man gewisse Dinge nicht verwendet, weil man zum Beispiel deutlich weniger Müll hat, den man ja auch wieder sortieren und entsorgen muss.
Also sich nicht dem Konsum auszuliefern kann manchmal auch befreiend sein. Ich glaube, man muss noch eins dazu sagen, dass wir leben mit diesem wahnsinnigen Dogma des Wirtschaftswachstums. Ja. Und gerade beim Essen offenbart sich die Absurdität. Ja. Wir müssen jedes Jahr 2% mehr Gewinn machen bei der Erzeugung, Produktion und beim Verkauf von Esswaren. Jetzt schrumpft gleichzeitig die Bevölkerung in Europa. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, entweder wir werden alle fett oder wir schmeißen 60-70% des Essens weg, was ja teilweise schon passiert. Oder wir liefern es dann subventioniert nach Afrika und machen dort die Märkte kaputt. Das passiert auch. Oder wir senken die Kosten der Produktion, indem wir die Produktion an sich aus Europa auslagern und sagen, okay, wir machen das jetzt in Bangladesch, in Afrika und sonst wo, wo es keine Arbeitsrechte gibt und etc. Jetzt ist die Frage, kollabiert da nicht das System gerade in sich oder können wir als Designerinnen nicht hergehen und sagen, unser Ziel ist es nicht, ständig neue Objekte zu gestalten, die dann im Endeffekt Müll sind, weil wir sie nach 3 Jahren wegwerfen müssen, um das System aufrechtzuerhalten, oder denken wir über Werte, über Gemeinwohl, über Demokratie nach und sagen, okay, wie schaffen wir ein besseres Zusammenleben in Europa? Das muss nicht notgedrungen ein neues Objekt sein. Das können Interaktionen sein, das kann die Nutzung sein von digitalen Technologien etc. Also man hat da extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten und da müssen wir als Designerinnen wieder hin.
Sie möchten ja gerne ein Institut für nachhaltiges Design neu gründen. Was wäre da denn ganz anders?
Ich glaube, es ging bei sowas einmal um das Nachdenken von Verhaltensweisen. Weil was ja auch interessant ist, was wir festgestellt haben, ist, dass ja unsere Kultur mit dem Konsumieren sehr verknüpft ist. Also wir haben sehr viel kulturelle Gewohnheiten, die eigentlich mit das Konsumieren voraussetzen oder mit dem Konsumieren verbunden sind. Und das Konsumieren hat sich dadurch stark von dieser ursprünglichen Idee des, wie soll ich sagen, des Versorgens getrennt. Also Konsum hat nicht mehr unbedingt mit Versorgen zu tun. Das habe ich auch festgestellt in meinem Eigenversuch, wie ich versucht habe, gewisse Dinge nachhaltiger zu machen in meinem Leben, festgestellt, dass mir zum Beispiel die Kommunikation mit anderen Leuten schwerer fällt, weil es wird unglaublich viel übers Einkaufen gesprochen. Also wo kann man was, wie billig, wie wann kaufen? Auf einmal kommt man drauf, man hat kein Gesprächsthema mehr mit seinem Umfeld. Also es ist auch ein soziales Phänomen. Mhm. Wenn man sich aus dem Konsum rausnimmt, hat man ein Sozialproblem. Bei Kindern ist es zum Beispiel auch ganz extrem. Da geht es jetzt nicht nur um Markenartikel, da geht es einfach um diese Gewohnheiten, die wir im Alltag haben.
Wir würden uns ganz massiv mit diesen Fragen auseinandersetzen, welche kulturellen Korsette uns daran hindern, nachhaltig zu leben. Das Interessante ist ja, es ist ja immer extrem peinlich. Es ist wahrscheinlich auch so, dass manche Hörerinnen jetzt finden, wir sind naive Weltverbesserer. Ja? Wir haben überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft. Das mag sein, aber andererseits ist es so, dass wir einfach eine gewisse Verantwortung verspüren und diese Verantwortung bedingt ganz viele ganz normale alltägliche Handlungen. Ja, es gibt zum Beispiel 2 verschiedene Arten von Fetten. Ein Fett tötet sie innerhalb von Millisekunden und das andere Fett macht sie 150 Jahre alt und wunderschön. Das erste ist tierisches Fett und das zweite ist italienisches Olivenöl. Und weil das so ist, schmeißen wir ganz, ganz viel Fleisch weg. Nämlich alles, was irgendwie mit Fett durchzogen ist, weil wir einfach fix davon ausgehen, das sei ungesund. Wir kommen aber gar nicht auf die Idee, einfach weniger Fleisch zu essen. Ich rede jetzt nicht von Veganertum oder so, sondern einfach nur ein bisschen reduzieren. Und wenn wir dann über Insektenumstellung reden oder uns Sorgen machen, dass uns die Rinder die Atmosphäre wegfurzen, dann sollten wir einfach einmal hergehen und sagen, fressen wir doch unsere Tiere, die wir schlachten, einfach mal auf.
Unsere Gäste im Dezember 2017 hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur waren Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter. Von ihnen sind verschiedene Fotobände erhältlich. Einer heißt zum Beispiel Food Design – von der Funktion zum Genuss.